Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Gelbwesten in Paris, sie demonstrieren und sie zerstören. Demonstrieren gegen die Politik von Emmanuel Macron, wieso aber den Arc de Triomphe beschmieren oder Steinfiguren den Kopf abschlagen und im Innern alles zerstören. Das war am Wochenende dann doch eine neue Ebene des Protests in Frankreich. Wir sprechen darüber hier im Update-Podcast mit unserer Korrespondentin in Paris.
Das Problem ist, gibt es jetzt diese Proteste der Gelben Westen und seit 3 Wochen haben die das Gefühl, dass sie überhaupt nicht gehört werden. Dass niemand mit ihnen spricht, dass sie niemand ernst nimmt und das radikalisiert natürlich einige. Nicht alle natürlich, aber einige.
So, heute ist übrigens International Disability Day, der Tag der Menschen mit Behinderung. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wahlrecht bei Behinderten.
Konkret geht es um Paragraph 13 des Wahlgesetzes. Der schließt nämlich Menschen unter bestimmten Bedingungen von der Wahl aus. Und ich habe mir angeschaut, unter welchen Bedingungen und wie genau das bei anderen Wahlen geregelt ist, zum Beispiel bei Landtagswahlen.
Außerdem im Update-Podcast, wieso lügen wir eigentlich unsere Ärztinnen und Ärzte so oft an? Ist jetzt gerade bei einer Studie rausgekommen, 60-80% der Patienten in den USA lügen bei Fragen der Ärzte. Nein, wir rauchen nicht. Nein, wir nehmen nur selten Kopfschmerztabletten. Und nein, kein regelmäßiger Alkohol.
Nein, nein, nein. Ist schon ein bisschen verdächtig.
Ja, wir sprechen mit einer Ärztin, die uns sagt, wie sie mit diesem Geflunkere umgeht. Der Podcast zum Update vom 3. Dezember 2018. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Also das so nach einem Protest in Paris Autos brennen, das ist jetzt nicht unbedingt selten, dass aber Denkmäler absichtlich beschädigt werden, das ist eher neu. Am Wochenende ist eine Demonstration der Gelbwesten ausgeartet. Der Arc de Triomphe wurde beschmiert, Kunstgegenstände im Inneren des Bogens wurden zerstört. Die Gelbwesten, die gehen ja seit einigen Wochen auf die Straßen, ursprünglich mal, um gegen die Anhebung der Steuern auf Sprit zu demonstrieren. Mittlerweile ist es aber eher eine größere Protestwelle gegen die Politik Emmanuel Macrons. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Barbara Kostolnik in Paris. Wer steckt denn hinter den Gelbwesten und was fordern Sie aktuell?
Es stecken besorgte Bürger dahinter, Wutbürger dahinter, Bürger, die die Schnauze voll haben von Steuern und Abgaben und die sagen, dass das alles zu viel ist. Also das ist ein total heterogener Haufen. Jeder fordert irgendwas anderes und das macht es auch tatsächlich so schwierig, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Also sie eint tatsächlich alle die Sorge, dass sie das Monatsende nicht mehr mit ihrem Geld nicht mehr auskommen und eine recht große Wut auf die Politik der Regierung und auf den Präsidenten Emmanuel Macron.
Gut. Wut auf der einen Seite, mal auf die Straße gehen auf der anderen, aber warum eskalieren die Proteste momentan so, also mit so viel Zerstörungswut einiger Teilnehmer?
Ja, das radikalisiert sich tatsächlich zusehends. Also ich habe jetzt auch heute gesehen, also sie sind ja im ganzen Land unterwegs und da brennen jetzt auch im Land schon zum Teil Barrikaden. Also bisher hatten wir das ja nur in Anführungszeichen in Paris, was schon ehrlich gesagt schlimm genug war. Aber das Problem ist, gibt es jetzt diese Proteste der Gelben Westen und seit 3 Wochen haben die das Gefühl, dass sie überhaupt nicht gehört werden. Dass niemand mit ihnen spricht, dass sie niemand ernst nimmt und das radikalisiert natürlich einige. Nicht alle natürlich, aber einige. Und einige sind sowieso total radikal. In Paris waren das ja längst nicht nur gelbe Westen, die das alles angezündet haben und die Schaufenster zerstört und die Geschäfte geplündert, sondern das waren halt einfach Kriminelle, die sich gelbe Westen übergezogen haben und im Windschatten da mitgesurft sind und die Läden ausgeräumt haben. Also kann man nicht sagen, dass die gelben Westen grundsätzlich generell alle kriminell sind. Das stimmt einfach nicht.
Aber werden sie denn tatsächlich gar nicht gehört von der Politik? Wie wird die Politik denn jetzt darauf reagieren?
Ja, das ist eben genau das Problem, weil der Haufen so heterogen ist und weil jeder irgendwas anderes fordert. Die einen die Auflösung der Nationalversammlung, die anderen, dass der Präsident zurücktritt, die anderen, dass die Ökosteuer eingefroren wird, dass sie abgeschafft wird, die anderen wollen Volksbefragungen bei jeder Entscheidung. Also es ist vollkommen disparat und das macht es total schwierig für die Regierung, jetzt überhaupt mit einem Ansprechpartner zu verhandeln, weil wenn man dem allen nachgibt, dann hat man die totale Anarchie. Und das ist jetzt gerade auch das Dilemma des Präsidenten. Also wenn er nachgibt, dann verliert er jegliche Glaubwürdigkeit und jegliche Autorität als großer Reformer, der das Land im Griff hat. Wenn er aber nicht nachgibt, dann sage ich voraus, werden nächsten Samstag wieder etliche Geschäfte hinter den Champs-Élysées brennen in Paris und wahrscheinlich nicht nur dort.
Was sagen denn die Pariserinnen und Pariser zu den Protesten und zu dem verschmierten Triumphbogen?
Also in Paris ist man nachhaltig geschockt. Bisher waren ja Emeutes, also Aufruhr, eher so aus den Vorstädten bekannt. Also Clichy-sous-Bois zum Beispiel 2005. Jetzt ist das aber mitten in Paris auf der Prachtstraße, den Champs-Élysées oder hinter dem Triumphbogen. Der Triumphbogen selber, du hast es gesagt, ist beschmiert worden. Wir haben im Inneren des Triumphbogens alles kurz und klein geschlagen. Das sah wirklich ganz, ganz übel aus. Das findet natürlich niemand toll. Also weder die Pariser noch sonst irgendjemand. Nur die Pariser stellen jetzt halt auch fest, oha, der Aufruhr kommt zu uns, trifft uns direkt, wir sind bedroht. Du lieber Himmel, jetzt muss man aber schleunigst reagieren. Also das war vorher, wie gesagt, nicht das Thema hier im Zentrum von Paris. Da war einfach Luxus, Shopping und Dolce Vita à la Française. Da war das nicht das Problem. Und jetzt kommen die Probleme aus dem Umland, aus der Provinz, werden nach Paris getragen. Und das macht natürlich niemanden froh.
Ihr habt euer Büro direkt dort um die Ecke von den Champs-Élysées. Ihr atmet auch regelmäßig dieses Reizgas ein, ne?
Schmackofatz. Das ist sehr lecker. Also wir müssen ja wirklich wahr, also die setzen ja auch diese Polizisten, diese Einsatzkräfte sind ja auch echt hardcore. Die setzen auch ein, was geht. Also da wird mit Wasserwerfern, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen in den Bildern, aber auch mit Reizgas, mit Tränengas, das wird geworfen wie nichts Gutes. Und ich glaube auch, dass das eine besondere Mischung ist. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Tränengas, aber das geht erst in die Augen und dann muss man total würgen. Man kriegt quasi fast keine Luft mehr. Also wenn man das mal eingeatmet hat, das ist wirklich total ekelhaft und da kann man sich quasi kaum mehr rühren. Wir haben so viel Tränengas da versprüht und geworfen, dass man das im Umkreis von, ich würde sagen, halber Kilometer, mindestens aber einen Kilometer rund um die Champs-Élysées, hast du das immer noch eingeatmet und war das noch in der Luft. Also das war wirklich maximal unangenehm.
Barbara Kosolnik in Paris. Und auch in Deutschland gibt es jetzt Gruppen, die einen Aufstand wie den der Gelbwesten in Frankreich fordern oder vielleicht sogar planen. Ilka Knigge aus unserem Team. Wer formiert sich denn da gerade zu den Deutschen in Anführungsstrichen Gelbwesten?
Das ist ein bisschen unübersichtlich. Verschiedene Journalisten schreiben von Aufrufen, zum Beispiel in einem YouTube-Video. Da ist die Rede von der Blockade von Straßen, Plätzen und Zebrastreifen, von gezieltem Krankmelden beim Arbeitgeber oder davon, man solle massenhaft gleichzeitig Geld am Automaten abheben, sodass das Finanzsystem zusammenbricht.
Kann man sagen, in welcher politischen Richtung die deutschen Anhänger der Gelbwestenbewegung sind, wenn man das so nennen kann, hier bei uns? Also in Frankreich werden die Gelbwesten ja als rechts, also Marine Le Pen und dem Front National nahe gesehen.
Ja, auch in Deutschland könnte man die Gruppe wahrscheinlich als rechts einordnen. Es sprechen sich einige AfD-Politiker offen für einen solchen Gelbwesten-Protest aus. Franz Wiese ist zum Beispiel für die AfD im Landtag Brandenburg und der demonstriert laut Cicero mit der Gruppe Gelbe Westen, so nennen die sich. Die haben auch am Wochenende zu Protesten aufgerufen. Hier in Deutschland geht es ja vor allem um den Protest gegen die steigenden Benzinpreise, ähnlich wie das in Frankreich dann losgegangen ist. Wiese hat aber zum Beispiel laut Cicero auch den Merkel muss weg mit Mittwoch organisiert und will damit jeden Mittwoch Merkel-Gegner vor das Kanzleramt locken. Der BR, der schreibt auch von zwei Facebook-Gruppen mit jeweils 25.000 Mitgliedern, die wohl auch häufig die AfD als Parteipräferenz angegeben haben. Also insgesamt ist es ein bisschen unübersichtlich, sehr wahrscheinlich aber auch eher rechts anzusiedeln, auch wenn die Gelbwesten selber ja sagen, sie wären weder rechts noch links.
Jetzt hat man aber am Wochenende in Deutschland nicht wirklich irgendwelche Proteste von Gelbwesten mitbekommen, oder?
Nee, im Netz kursieren ein paar Videos, zum Beispiel eins, in dem eine Gruppe von 6 Leuten und einem Hund zu sehen ist. Die versuchen anscheinend in der Nähe des Münchner Westparks einen Zebrastreifen zu blockieren und tragen dabei solche gelben Westen. Aber die großen Proteste sind ja bisher ausgeblieben. Trotzdem beschäftigen sich jetzt immer mehr Medien damit, ob bei uns in Deutschland solche Proteste wie in Frankreich auch anstehen könnten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Videoüberwachung in der Öffentlichkeit, zum Beispiel am Bahnhof oder in der Innenstadt, ist umstritten. Auf der einen Seite geht es ja möglicherweise um Sicherheit, wenn dem so ist. Auf der anderen Seite um unsere Persönlichkeitsrechte, wenn wir da abgefilmt werden. Die Polizei Mannheim, die testet jetzt eine neue Art von Videoüberwachung. Die sollen so wenig wie möglich in die Privatsphäre eingreifen und auch noch dazu sehr effektiv sein. Anne Tepper aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist denn so toll, was ist denn so intelligent? intelligent an diesem neuen System?
Ja, also der eine Teil, der läuft so wie woanders auch. Kameras an Kriminalitätsschwerpunkten, also in Mannheim am Hauptbahnhof und auch noch an zwei zentralen Plätzen. Insgesamt 70 Kameras. Die zeichnen dann vor Ort auf, was so passiert. Also alles wie gehabt. Der Rest ist aber neu. Die Daten, die laufen verpixelt bei der Polizei ein. Die kann also nicht sehen, wer da jetzt gerade mit seiner Einkaufstasche am Bahnhof herläuft und auch nicht, was so in der Einkaufstasche drin ist.
Okay, wie soll das dann was bringen? Also wie kann die Polizei dann einen möglichen Straftäter erkennen?
Ja, das macht dann eine Software, einen Algorithmus, der wertet die Bilder von den Kameras aus. Und zwar nicht nach Gesichtern, sondern nach Bewegung. Das heißt, verdächtig sind zum Beispiel Schlagen, Rennen, Treten, Hinfallen. Das deutet darauf hin, dass gerade möglicherweise eine Straftat passiert.
Also folgende Situation. Es könnte sein, dass dir jemand dein Portemonnaie wegreißt oder deine Handtasche entreißt.
Genau, der rennt dann weg und in dem Fall schlägt der Computer bei der Polizei Alarm. Und erst dann guckt da jemand sich das auf dem Monitor an. Das bedeutet schon mal jede Menge Arbeitserleichterung für die Polizei, weil da eben nicht dauernd jemand vor dem Monitor hocken und 1000 Bilder im Blick haben muss. Aber weil Computer ja auch nicht unendlich intelligent sind, bewertet die Polizei dann eben noch selbst, ob da wirklich jemand eine Handtasche geklaut hat oder im schlimmeren Fall jemand niedergestochen wurde oder ob einfach nur zwei Kinder fangen spielen. Wenn, dann sagt die Mannheimer Polizei, kann sie aber in kurzer Zeit, nämlich nach innerhalb so 2-3 Minuten vor Ort sein.
Deutschland, Datenschutzland. Datenschützer finden diese Methode gut oder nicht?
Ja, die Landesregierung von Baden-Württemberg sagt zumindest, dass das Konzept mit der Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt wurde. Das Innenministerium weiß ja auch, dass Videoüberwachung umstritten ist. Seit letztem Jahr wird ja zum Beispiel in Berlin der Bahnhof Südkreuz überwacht mit Gesichtserkennung. Also da gab es ja viele Proteste. Und deswegen wollten Polizei und Innenminister in Baden-Württemberg sicher gehen, dass ihr Pilotprojekt gesetzeskonform und wasserdicht ist.
Was bedeutet gesetzeskonform? Also wann ist Videoüberwachung erlaubt?
Ja, das ist auch ziemlich diffus und je nach Bundesland unterschiedlich. In diesem Fall ist es so, dass es eben keine Gesichtserkennung gibt, keine Tonaufnahmen. Die Bilder werden nach 3 Tagen gelöscht und die Leitung von den Kameras zur Polizei, die soll so sicher sein, dass keiner sie hacken kann. Aber man muss auch sagen, es bleibt natürlich Überwachung durch einen Computer. Der lernt zwar immer dazu, kann aber trotzdem Fehler machen. Und Datenschutzaktivisten sagen deswegen, ein Restrisiko, dass da zum Beispiel ein Unschuldiger in den Fokus der Polizei gerät, das gibt's schon noch.
So, und die Frage ist ja aber auch immer, bringt Videoüberwachung denn eigentlich wirklich was oder nicht?
Ja, auch das ist bis jetzt noch nicht wirklich geklärt. Datenschützer sagen, dass Kriminalität dadurch nicht wirklich zurückgeht. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel hat dem SWR dagegen gesagt, dass zumindest Mannheim schon gute Erfahrungen gemacht hat früher damit.
Die damalige Videoüberwachung hat mitgeholfen, das zu einem besseren zu kehren, bis zu dem Punkt, dass Videoüberwachung dann gar nicht mehr zulässig war, weil entsprechende Kriminalitätsschwerpunkte, Kriminalitätsbrennpunkte gar nicht mehr vorhanden waren.
Ja, bis jetzt vor einigen Jahren die Kriminalität eben stark wieder angestiegen ist. Dass Videoüberwachung sinnvoll ist, das empfinden aber offenbar auch viele Bürger so. In einer Forsa-Umfrage für die Berliner Zeitung ist jetzt rausgekommen, dass mehr als 80% der Berliner Videoüberwachung auf zentralen Plätzen, in der U-Bahn oder am Bahnhof richtig finden. Viele einfach, also so rund 40%, die fühlen sich dann einfach sicherer.
In Mannheim wird seit heute eine neue Form der Videoüberwachung getestet. Es geht um Bewegungsprofile statt Gesichtern. Infos hatte Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das wissen wir alle. Fast Fashion ist Mist. Ja, die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken sind oft sehr schlecht. Der Lohn ist sehr schlecht. Mensch und Umwelt leiden. Und wir, die Käufer, wir schmeißen das T-Shirt vielleicht nach ein paar Mal tragen schon wieder weg, weil der Style eine kurze Halbwertszeit hat oder weil es nach zweimal Waschen auch gar nicht mehr passt. Und irgendwie haben wir uns alle daran gewöhnt, ne, dass die Qualität der Kleidung ganz oft unterirdisch ist. Das muss aber gar nicht sein. Forscher der Uni Leeds haben jetzt Kleidung aller Preiskategorien untersucht und festgestellt, auch teure Klamotten sind oft unterirdisch von der Qualität her. Wenn der Preis also überhaupt nichts über die Qualität aussagt, worauf kommt es also an bei der Haltbarkeit von Klamotten? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich auf die Suche begeben.
Was ist das älteste Kleidungsstück in eurem Kleiderschrank?
Ja, ich habe noch so ein Hemd, das habe ich mir irgendwann so ungefähr 2000 gekauft. Also das hängt noch bei mir im Schrank. Das habe ich zwar schon lange nicht mehr angehabt, aber das gibt's noch.
Ich habe einen Pulli, der ist schon 7 Jahre alt.
Ich glaube, jetzt auf Anhieb meine Hochzeitsschuhe.
Mein Pulli, 30 Jahre alt.
Dein Pulli ist 30 Jahre alt?
Ja.
Hast du den von deiner Mama?
Ja, der hat den gestrickt.
In meinem Kleiderschrank, da hängt ein Stück Geschichte. Ein schlichter grauer Pullover mit Bötchenausschnitt und Dreiviertelärmeln. Gekauft habe ich ihn 1998 für mein allererstes Date. Das ist der Pullover, in dem ich zum ersten Mal geküsst wurde. 19 Mark. Lohnende Investition. Dieser Pullover ist älter als einige von euch. Und ich trage ihn immer noch. Monika Esser ist Modedesignerin aus Köln. Und in ihrem Kleiderschrank hängt ein Rock, den sie sich vor 40 Jahren in der Ausbildung genäht hat.
Das ist so ein Lieblingsstück, was ich total gerne getragen habe.
Wenn dann neue Mode rauskommt, dann kaufe ich mir wieder was Neues. Dann ist das nicht mehr in der Mode, dann gefällt dir das nicht. Man sieht dann andere Sachen, die einem gefallen.
Und das ist, finde ich, tatsächlich traurig, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich denn wirklich wohlfühlt da drin. Dann ist es, glaube ich, wie so eine Verkleidung und nicht echt.
Für Monika Esser ist Kleidung nicht nur Mode, sondern Ausdruck der Persönlichkeit. Und wenn meine Persönlichkeit sich jetzt für Haltbarkeit interessiert, worauf sollte ich beim Kauf achten? Material, Verarbeitung?
Bei der Verarbeitung, da sieht das Auge eigentlich, was los ist. Wie die Knöpfe angenäht sind und wenn die da wackelig an einem Fädchen hängen, dann
ist das eindeutig kein Zeichen für eine hochwertige Verarbeitung.
Ich zum Beispiel mag gerne kleine Stiche, dichte Stiche. Das ist auch ein Zeichen von Haltbarkeit.
Grundsätzlich sind Taschen, egal ob in Jacken, Hemden oder Hosen, immer ein guter Indizgeber dafür, wie gut ein Stoff verarbeitet wurde, sagt Monika Esser. Und natürlich am Ende jeder Naht, diese kleine kritische Stelle, wo irgendwas dafür sorgt, dass alles so bleibt.
Genau, das ist eine Verriegelung. Auf sowas kann man achten, wenn das gut verriegelt ist, dann geht die Naht eigentlich nicht auf. Das Auge kann da schon ganz, ganz viel erkennen und man kann fühlen.
Qualität fühlen, sagt Monika Esser, das kann jeder Mensch. Wir haben bloß verlernt, uns auf unseren Tastsinn zu verlassen.
Entweder fühlt es sich gut an oder nicht so gut. Also man muss nicht wissen, wie ein Kleidungsstück verarbeitet ist.
Um auch als Laie etwas über die Haltbarkeit aussagen zu können. Die Pflege beeinflusst die Haltbarkeit auch. Grundsätzlich waschen wir unsere Klamotten viel zu häufig. Und entgegen der Werbung geht es unserer Kleidung danach nicht besser. Die Faser wird nicht wiederbelebt, sie nutzt sich ab. Und wenn irgendetwas stinkt, es lieber ein paar Stunden lang in Natron einlegen, als es heiß zu waschen.
Eine reine Wolle, wenn man die nicht bekleckert, die ist xmal gelüftet, tut der viel wohler als andauernd waschen.
Oder einfach mal den Pulli auf den Balkon hängen. Oder beim Duschen ins Bad. Grundsätzlich kann man sagen, egal ob Kautschuk oder Elastan, sobald irgendwas im Material drin ist, das es dehnbar macht, leiert es mit der Zeit aus und wird porös. Jetzt nochmal zur Frage von Modeerscheinung und Stil.
Ich finde auch manchmal denn ein Loch gar nicht so schlimm, nur wenn man sieht, dass das jemand total gerne trägt und wenn sich das auch gut anfühlt.
Monika Esser sagt, Mode soll Spaß machen. Und wenn man sich in ein Design verliebt hat, sei es noch so schräg, wenn man was gefunden hat, das einem steht, dann ist das Stil, nicht Mode. Und dann sollte einem die Mode auch einfach egal sein.
Ich habe mir das Karnevalstrikot vom 1. FC Köln gekauft. Dadurch, dass es ein besonderes Trikot ist jetzt und habe also mehrere Gelegenheiten, das zu tragen im Stadion, mit Freunden beim Fußball gucken oder eben Karneval. Und von daher wird das ganz schön lange halten, glaube ich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die 40-Jährigen unter euch haben schon von ihren Hippie-Eltern zu hören bekommen, wir haben nur diese eine Welt, wir müssen sie schützen. Und die 30-Jährigen unter euch haben beigebracht bekommen, wie man ordentlich Müll trennt und was ein CO2-Fußabdruck ist. Die 20-Jährigen sind rundum Umweltschutz-Profis mittlerweile. Viele kaufen Bio, wollen gar kein Auto mehr haben und fliegen nur selten. Aber die ziemlich grüne Deutschlandfunk-Nova-Community reicht eben nicht aus, um die Welt zu retten. Es braucht mehr Schwung in der Klimapolitik. Und heute beginnt die Klimakonferenz im polnischen Katowice.
Nach meiner tiefen Überzeugung gibt es keinen anderen Ausweg, als in Katowice ein Klimaregelwerk aufzustellen.
Das ist der polnische Ministerpräsident Andrzej Duda. Ein Klimaregelwerk, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens doch noch zu schaffen. Georg Ehring, Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion, ist für uns in Katowice. Georg, was muss denn im Klimaregelwerk festgelegt werden?
All das, was im Pariser Klimaabkommen nicht steht, worüber man sich in Paris noch nicht drüber geeinigt hat, entweder weil es zu detailliert ist oder weil man sich noch nicht einigen konnte. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie, wie misst man den Ausstoß von CO2? Wie wird das vergleichbar gemacht? Die einzelnen Staaten haben völlig unterschiedliche Ziele. Die einen sagen, wir wollen das CO2 um so und so viel mindern, den Ausstoß. Die anderen sagen, wir wollen die CO2-Intensität pro Einheit Bruttosozialprodukt vermindern. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten. Und all das muss vergleichbar gemacht werden. Es muss vorgeschrieben werden, wie Finanzflüsse geregelt und auch darüber berichtet wird. Und es muss vergleichbar gemacht werden, Anpassungsanstrengungen, auch die Hilfe für Entwicklungsländer, wenn beispielsweise Deiche erhöht werden oder künstliche Bewässerung eingeführt wird, um gegen die zunehmende Trockenheit. All dafür muss es Regeln geben, dass man weiß, welcher Staat wie viel macht. Und darüber wird jetzt verhandelt und da treten dann alte Konflikte wieder zutage.
Du hast die Entwicklungsländer angesprochen. Es soll auch über Geld gesprochen werden, das Entwicklungsländer bekommen sollen, damit sie sich an die Klimaziele halten können. Was genau soll denn mit dem Geld dort finanziert werden?
Ja, das Geld, das ist so eine Frage. 100 Milliarden Dollar pro Jahr sollen zusammenkommen. Es ist unklar, wie das gezählt wird, inwieweit private Mittel dazu gerechnet werden. Finanziert werden sollen damit zum Beispiel Energieprojekte, wenn in Entwicklungsländern Solaranlagen gebaut werden statt Kohlekraftwerke, Windkraftanlagen. Allerdings tragen sich solche Anlagen zunehmend selbst. Die werden ja immer billiger. Wichtiger wird auch immer mehr die Anpassung an den Klimawandel, also zum Beispiel Deiche gegen zunehmende Hochwasser. Künstliche Bewässerung habe ich gerade schon angesprochen. In Bangladesch zum Beispiel, da hat man ein sehr ehrgeiziges Programm für Schutzhütten bei Überschwemmungen. Da gibt es immer wieder ganz verheerende Wirbelstürme, wo früher viele tausend Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Wirbelstürme werden schlimmer und trotzdem sterben da heute weniger Menschen, weil man sich eben angepasst hat und anpasst. Und für solche Maßnahmen zum Beispiel gibt es Geld.
Deutschland selbst schafft sein Klimaziel, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40% zu reduzieren, ja nicht. Wer sonst schafft es auch nicht?
Das sind eine ganze Reihe Länder, die ihre Klimaziele nicht schaffen. Das Climate Action Network, eine Klimaschutzorganisation, hat mal für Europa das ausgerechnet. Sie haben festgestellt, Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Belgien, ehemals ehrgeizige Staaten, sind zurückgefallen. Ganz stark werden die Klimaziele verfehlt in Ländern wie Estland und Polen, zum Beispiel auch in Irland. Und es gibt nur wenige Länder, die einigermaßen auf Kurs sind. Da gehört zum Beispiel Schweden zu. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte, die Welt habe nachgelassen nach dem Pariser Abkommen und erreiche ihre Ziele nicht. Und gleichzeitig seien diese Ziele nicht ausreichend. Denn um unter 1,5 Grad den Temperaturanstieg zu halten, dazu müssten die Anstrengungen in etwa verfünffacht werden, für unter 2 Grad verdreifacht. Und kein Staat ist da auf Kurs. Und deshalb soll es hier immer wieder Nachbesserungsrunden geben, dass man die Ziele dann irgendwann doch erreicht.
Aber wir erinnern uns, vor 3 Jahren wurde ja in Paris gejubelt. Damals hat es kaum einer für möglich gehalten, dass man so ein Klimaabkommen zusammen hinbekommt. So viele Staaten, die da unterschreiben, USA auch mittlerweile ausgestiegen, wissen wir. Wie realistisch sind denn noch die Ziele von damals?
Ja, die Ziele, die man sich setzt, sind ja freiwillige Ziele, die die einzelnen Staaten sich selbst gesetzt haben, trotz des Abkommens. Diese Ziele sind zum großen Teil eigentlich schon realistisch, wenn man darauf achtet. Was das Problem ist, dass die Ziele nicht ausreichen, um die Erderwärmung unter 2 Grad oder 1,5 Grad zu halten. Das ist eigentlich die große Lücke, und die jetzt der Staatengemeinschaft auch immer mehr bewusst wird. Es ist also eine ganz andere Gangart nötig. Es reicht nicht, einfach ein paar Kohlekraftwerke stillzulegen, ein paar Elektroautos mehr zu bauen und Dieselfahrzeuge und Benzinfahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen, sondern da muss sich eine ganze Lebensweise ändern, und darauf ist die Welt auch bisher kaum vorbereitet.
Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion in Katowice. Heute startet die Klimakonferenz dort.
Deutschlandfunk Nova Update.
Heute ist der 3. Dezember, der internationale Tag der Menschen mit Behinderung der UN. Den gibt's, um auf die Probleme von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Und genau das hat heute der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, gemacht. Er fordert eine Änderung des Wahlrechts, damit mehr Menschen mit Behinderung in Deutschland zum Beispiel bei der Bundestagswahl wählen dürfen. Ilka Knicker aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Wie ist denn da die aktuelle Lage? Unter welchen Bedingungen dürfen Menschen mit Behinderung in Deutschland wählen?
Aktuell darf in Deutschland ja jeder Staatsbürger wählen, der 18 ist.
und seit mindestens 3 Monaten in Deutschland wohnt und hier kommt der wichtige Punkt für Menschen mit Behinderung, nicht durch Paragraph 13 des Bundeswahlgesetzes von der Wahl ausgeschlossen ist. Und in diesem Paragraph 13, da steht, dass Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden, nicht wählen dürfen. Das heißt, das sind Menschen, die zum Beispiel einen Betreuer haben, der ihnen Arzttermine macht oder der ihm bei Bankgeschäften hilft oder sowas. Und in den meisten Fällen betrifft das eben Menschen mit geistiger Behinderung, die Unterstützung bei diesen Dingen benötigen.
Wie viele Menschen betrifft dieser Ausschluss vom Wahlrecht in Deutschland?
Deutschlandweit waren das bei den letzten Bundestagswahlen ungefähr 85.000 Menschen. Die meisten davon durften eben nicht wählen, weil sie diese Vollbetreuung bekommen, die ich gerade geschrieben habe. Das sind nämlich 81.000. Außerdem dürfen beispielsweise für schuldfähig erklärte Straftäter nicht wählen, die meist in so psychiatrischen Einrichtungen sind. Auf die trifft dieser Ausschluss vom Wahlrecht nämlich auch zu. Das mag jetzt insgesamt nach einer sehr kleinen Zahl klingen, also das sind nur etwa 0,14% der Menschen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Aber den Kritikern von Paragraph 13 geht es halt eben darum, dass es hier um ein Recht geht, um das Recht zu wählen.
Mit welcher Argumentation hält denn die Politik so an diesem Paragraphen 13 fest?
Es geht hier um Missbrauch und um Beeinflussung. Also wenn ein Mensch dauerhaft betreut wird, dann geht man sozusagen davon aus, dass der keine unabhängige Wahlentscheidung treffen kann und der Betreuer oder die Betreuerin oder zum Beispiel die Eltern hier beeinflussend auf die Person einwirken könnten. Mhm. Man möchte also Missbrauch verhindern und hat deshalb diese Menschen komplett ausgeschlossen. Das könnte zum Beispiel zutreffen, wenn ein Mensch aufgrund seiner Behinderung gar nicht in der Lage ist, einen Wahlwunsch zu entwickeln und zu äußern. Dann könnte das natürlich der Betreuer illegalerweise für ihn tun. Das trifft aber nicht unbedingt auf all diese 85.000 ausgeschlossenen Menschen zu.
Was sagen denn die Betroffenen?
Viele fühlen sich durch diesen Ausschluss halt in ihrem Wahlrecht beschnitten. Sie sind der Ansicht, dass sie ja auch arbeiten gehen zum Beispiel oder zusammen mit ihrem Betreuer andere Entscheidungen treffen können. Warum also nicht wählen? Ich habe mit Nathalie Dedroh und ihrer Mutter Michaela Dedroh darüber gesprochen. Nathalie hat Down-Syndrom und sie würde sehr gerne wählen.
Ja, es ist auch schon wichtig, wählen zu dürfen und auch die Meinung zu äußern, da ich auch politisch interessiert bin. Zum Beispiel für Saudi-Arabien und für die Flüchtlingskrise auch.
Ihre Mutter ist außerdem der Ansicht, dass das Argument dieser Einflussnahme zu kurz gedacht ist.
Was vielleicht noch interessant ist, dass wir hier zu Hause in der Familie natürlich auch viel über politische Themen sprechen. Meine Tochter und ich aber letztendlich oft unterschiedlicher Meinung sind und auch unterschiedliche Parteien wählen. So viel zum Thema Einflussnahme.
Die beiden, die wünschen sich also eine Veränderung des Wahlrechts, sowie der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel.
Und ist eine Veränderung des Wahlrechts absehbar?
Ich würde sagen, aus 3 Gründen ja. Also erstmal, in einigen deutschen Bundesländern und auch im Ausland werden Menschen mit Behinderung jetzt schon nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. In NRW zum Beispiel dürfen Menschen mit Betreuung bei der Landtagswahl ihre Stimme abgeben. Und so ist das auch in Italien, in Irland oder in den Niederlanden. Zweitens, auf Bundesebene wird über diesen Paragraph 13 auch schon länger diskutiert. Die Grünen wollen zum Beispiel, dass nur die Menschen von der Wahl ausgeschlossen werden, denen durch einen Richter das Wahlrecht entzogen wurde. Das heißt dann also, dass im Einzelfall entschieden werden würde, wer wählen darf und wer nicht. Und nicht pauschal alle ausgeschlossen werden, die eben so betreut werden. Und auch im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD steht, Ziel ist ein inklusives Wahlrecht für alle.
Es könnte also noch in dieser Legislaturperiode eine Veränderung irgendwann mal erfolgen.
Ja, also sprich noch ein Grund dafür, in die Diskussion wird immer wieder die UN-Behindertenrechtskonvention angebracht, die behinderten Menschen garantieren soll, ihre politischen Rechte gleichberechtigt mit anderen auszuüben. Und da kann natürlich diskutiert werden, ob das gerade so ist. Es könnte aber auch zum Beispiel sein, dass es auf Bundesebene eine Neudefinition dieses Begriffs Vollbetreuung gibt. Kritiker der Abschaffung von Paragraph 13 sagen nämlich, dass jemand, der wählen kann, eben nicht als vollbetreut eingestuft werden sollte. Und dann könnte dieser Paragraph weiter bestehen, würde aber eventuell weniger Menschen ausschließen.
Dürfen Menschen mit Behinderungen, die voll betreut werden, von der Bundestagswahl ausgeschlossen werden? Diese Frage wird heute am Tag der Menschen mit Behinderungen diskutiert. Die Hintergründe hatte für euch Ilka Knigge aus unserem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sag mal, wie oft machst du eigentlich Sport und wie oft nimmst du eine Kopfschmerztablette? Wie sieht's mit regelmäßigem Alkoholkonsum aus? Solche Fragen zu beantworten, egal wie man sie beantworten soll, das ist natürlich schon ein bisschen unangenehm manchmal. Und bei einem Arzt, wenn ein Arzt solche Fragen stellt, da flunkern eben viele bei genau solchen Fragen. Eine Studie hat ergeben, dass 60-80% der Patienten bei solchen Fragen lügen, zumindest in den USA. Janine Ockenfels ist Allgemeinärztin aus Köln. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Ockenfels, Ihre Erfahrung, werden Sie gefühlt oft angelogen?
Ja, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht im Vorfeld und habe erst gedacht, Lügen ist ein bisschen streng. Wahrscheinlich ist es eher so ein bisschen flunkern. Aber ja, tatsächlich, ich sage mal so zu 30-40%, glaube ich schon, dass bei gewissen Fragestellungen geflunkert wird. Ja.
Was glauben Sie, warum flunkern wir?
Ich glaube, das ist ein bisschen ein Stück weit Gesichtswahrung. Also man möchte nicht so gerne zugeben, dass man vielleicht doch irgendwo Kölsch mehr trinkt als erlaubt oder doch eine Zigarette zu viel geraucht hat. Und ich glaube, man will den Arzt auch so ein bisschen anflunkern, damit er ein gutes Bild von einem bekommt und nicht einen schlechten Eindruck erhält, dass er einen auch nicht in eine Schublade steckt. Das ist ein Alkoholiker oder das ist der immer Süßes isst. Also ich glaube, da ist viel mit dabei.
Aber diese Frage nach dem regelmäßigen Alkoholkonsum, da denken bestimmt auch viele, ja, was ist schon regelmäßig? Was ist denn regelmäßig?
Also regelmäßig würde heißen zum Beispiel wiederkehrend jedes Wochenende tatsächlich, je nach Menge. Wenn man in der Woche man keinen Tropfen trinkt, aber jedes Wochenende sich komplett die Kante gibt, dann ist das auch schon regelmäßig. Es gibt da Quartalstrinker zum Beispiel, aber klassischerweise würde man sagen, wenn man jeden Abend mehr als das eine Glas Rotwein oder Weißwein trinkt als Frau zum Beispiel, dann ist das schon regelmäßig, ja.
Und wie machen Sie das dann? Also wenn Sie so eine Liste durchgehen, so eine Abhakliste, rechnen Sie dann immer so ein bisschen Flunkerbonus drauf und sagen, naja, wird wohl doch mehr als ein Liter Bier pro Woche sein? Schreiben wir mal zwei Liter auf?
Nein. Nee, das mache ich nicht. Pauschal jemanden da irgendwie so einschätzen, das würde ich nicht tun. Aber natürlich hat man so ein paar Indizien, die einem zeigen, naja, das kann nicht so ganz stimmen, wenn jetzt einer 120 Kilo wiegt und sagt, er isst niemals irgendwie mehr als den gedünsteten Fisch, wäre das schon mal was, was mich skeptisch macht. Gewisse Blutwerte können einen so ein bisschen stutzig machen, wenn jetzt einer behauptet, nie Alkohol zu trinken oder nur ganz wenig oder selten und dann hat man eine Gamma-GT von mehreren hundert, da passt was nicht zusammen. Also es gibt so ein paar Indizien, mit denen man dann sozusagen gucken kann, ob das so stimmt oder nicht. Ne? Das können wir schon auch.
Ich sage Ihnen mal, wie es bei mir war. Ich musste mal auch so eine Riesenliste durchgehen und da sollte man dann ankreuzen. Und mein Ziel war es dann, als ich angefangen habe, diese Liste anzukreuzen, mein Ziel war es, am Ende überall Nein anzukreuzen. Ja, also nein, ich trinke keinen Alkohol, nein, ich rauche nicht und so weiter, damit das besonders gut aussieht. Also so auch für mich so. Und dann habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle natürlich auch ein bisschen geflunkert. Aber ich wollte halt, dass der Zettel, toll wirkt auf die Ärztin oder den Arzt.
Ja, wobei, das nachvollziehen? So spannend ist das nicht. Also das ist ja dieser bekannte Anamnesebogen, mit dem wir uns erstmal kennenlernen, wenn wir vorher noch keinen Kontakt hatten. Und das finde ich total langweilig und unspannend und auch unrealistisch, wenn sowas da steht. Außer derjenige ist 21 und Sportstudent, dann glaube ich das vielleicht. Aber ansonsten kann da schon mal was nicht stimmen per se, denke ich für mich. Und natürlich ist es ein bisschen interessanter, wenn derjenige auch was medizinisch zu bieten hat. Das heißt jetzt nicht Alkoholkonsum, aber eine Allergie oder sonstiges ist ja meistens dabei. Also nein, nein, nein. Ist schon ein bisschen verdächtig.
Und warum ist es nicht gut, Fragen zur Gesundheit wirklich falsch zu beantworten?
Ja, letztendlich hat das ja manchmal auch wirklich Konsequenzen therapeutisch. Also sprich, wir müssen schon wissen, wenn jetzt jemand eine Lungenentzündung hat, ist das jemand, der viel raucht? Da muss man eventuell auch therapeutisch ein bisschen anders damit umgehen, auch in den Empfehlungen ein bisschen anders damit umgehen oder auch was andere Risikofaktoren betrifft. Man hat ja einen Bluthochdruck dabei und raucht, dann macht es da nochmal die Gefährdung für Herzerkrankungen etwas höher. Also von daher ist das schon für die Therapie wichtig, möglichst alle Informationen möglichst wahrheitsgetreu auch zu geben. Aber ein bisschen flunkern ist jetzt auch nicht schlimm.
Dankeschön, Frau Dr. Ockenfels.
Wir flunkern ja auch manchmal.
Davon gehe ich aus, natürlich. Tun wir alle mal. Und wir haben eine kleine Umfrage zum Thema Flunkern auch gemacht bei Twitter, Flunkern beim Arzt. 100 Antworten haben wir bekommen. 78% sagen bei uns, sie wären beim Arzt ehrlich und 22% sagen, sie wären weniger ehrlich. Also das Fazit, Deutschlandfunk Nova-Patienten sind relativ ehrlich.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.